Herzlichen Dank für die Einladung nach hier. Wir sind gern nach Chemnitz gekommen. Vielen herzlichen Dank für alles Betende, Opfernde hinter uns stehen. Ohne all den vielen Gebeten könnten wir diesen Dienst nicht tun. Ich bin überzeugt, dass wenn die Gebete nicht wären, wir hätten längst aufgegeben. Besonders in so einer Krisenzeit oder Kriegszeit, wie es halt im letzten Jahr gewesen ist. Darum gleich am Anfang noch einmal, bitte beten Sie weiter für uns. Und beten Sie für die Ukraine und auch für Mariupol. Wenn ich daran denke, wie wir im letzten Jahr unterwegs waren mit einigen Jugendlichen aus der Ukraine, dann sangen sie zuletzt immer ein Gebet für die Ukraine. Und eine Schwester rief dann auf, beten Sie für die Ukraine, beten Sie für Mariupol. Ich denke, dass das das Geheimnis ist, dass Mariupol noch nicht eingenommen ist. Und wir wünschen es einfach, dass es so bleiben kann und dass wir den Dienst auch fortsetzen können. Ich möchte uns ein Wort lesen aus Psalm 88, Vers 2 bis Vers 4. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige dein Ohr zu meinem Flehen. Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Der Herr segne uns sein Wort. Der Psalmist sagt, O Herr, du Gott meines Heils. Wie ist das wichtig, als ich heute früh in die Abendmahlsversammlung mit hineingekommen bin, muss ich einfach sagen, es war für mich ein großes Geschenk. Die ganze Atmosphäre, die ganze Situation und ich staune, was Gott immer wieder auch in unseren Tagen fertigbringt. Was bedeutet eine Einheit vor dem Herrn? Was bedeutet das, dass ich wissen darf, er hat mich mit seinem teuren Blut erkauft. Ich darf sein Eigentum sein. Das größte Geschenk, was uns hier auf dieser Erde gemacht werden kann, ist das eben, dass wir das wissen dürfen. Er hat mich errettet. Ich bin so teuer erkauft durch sein Blut. Einen teuren Preis kann keiner zahlen. Wir waren vor einiger Zeit zu einer Beerdigung und ich hatte kurz vor dieser Beerdigung, also einige Tage vorher, wo diese Schwester noch lebte, einen Brief bekommen. Sie schrieb mir, sie bastelte für uns immer Karten, die ich dann in der Ukraine auch verschenken konnte. Und dann schrieb sie mir, lieber Heinz, liebe Martina, es werden die letzten Karten sein, weil ich Krebs an Leber, Niere und Lunge habe. Ich liege sehr schwach im Bett, mit zu viel Wasser und Luftnot. Der Krebs ohne Schmerzen, aber Luftnot. Der Herr Jesus holt mich. Gruß, Eveline. Was bedeutet das, wenn eine Schwester im Angesicht des Todes solch eine Aussage macht? Trotz ihrer Luftnot, trotz des Krebses, weiß sie, der Herr holt mich. Und ich muss sagen, das ist das größte Geschenk, wenn man ja mit solch einer Gewissheit auch eine bleibende Perspektive hat für alle Zeit und Ewigkeit. Ich muss sagen, ich freue mich, wenn wir einmal alle am Ziel sind, und wenn wir uns dort wiedersehen, wenn wir zur Ehre des Herrn einstimmen, ja in das Lob Gottes, dem Herrn die Ehre zu geben, dass er uns errettet hat. Was bedeutet das, dass wir dieses herrliche Ziel haben? Und ich denke, Gott will es, dass keiner von uns, keiner von den Kindern dieses Ziel verliert, sondern dieses Ziel vor Augen hat und auch das Ziel erreicht. Der Herr möchte es schenken, er wird Gnade geben, wenn wir ihm gehorsam sind. Ich schreie Tag und Nacht vor dir. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob das Gebet nicht oft auch von uns Gläubigen, mitunter in den Hintergrund drückt, steht, in den Hintergrund kommt. Dass es nicht so die Mitte unseres Lebens ist. Dort, wo das Gebet die Mitte unseres Lebens ist, geschieht etwas. Geschieht etwas an uns, auch in der Gemeinde und darüber hinaus. Ich muss sagen, wenn wir in die Ukraine fahren mit unserem Gepäck, ob nun mit dem LKW oder mit dem PKW, wann beten wir dann am meisten? Wenn ich weiß, meine Frau, die betet schon immer, wenn das Auto eingeladen wird. Herr, zeig mir, wo ich dies und jenes hinstecke, damit es der Zöllner nicht sieht oder damit wir gut durchkommen. Und dann ringt man darum, Herr, bring uns ans Ziel. Hilf, dass wir alles durchbekommen. Dann betet man eifrig. Auch wenn man dann vor den Zöllnern steht, betet man. Weil wir wissen, wir sind ohnmächtig, wir sind hilflos, wir sind der Willkür auf der Zöllner ausgeliefert. Herr, du kannst Gnade schenken. Und ich muss sagen, seit 1992 machen wir Transporte nach Russland, in die Ukraine und nun natürlich im letzten Jahr besonders in die Ukraine. Und der Herr hat immer Gnade geschenkt. Wir sind immer durchgekommen, haben immer das Ziel erreicht. Und wenn ich dann mal ein Buch von uns geben wollte, den Zöllnern, das haben wir schon, habe ich schon gelesen, aber das kannst du noch dem und dem geben. Und dann freut man sich, wenn man merkt, wir waren nicht umsonst an der Grenze und wir haben nicht umsonst die Schriften verteilt. Und wir bringen es dann auch noch in den Bildern. Ich will nur kurz auf das Wort eingehen und dann werden wir noch Bilder von der Ukraine sehen. Mir ist es einfach wichtig, dass wir das neu lernen, zu Gott zu gehen, mit all unseren Anliegen, mit all unseren Gebeten und dass wir Gott in den Ohren liegen, damit er uns nahe ist, damit er uns beisteht und damit wir Hilfe erfahren, damit sein Sieg wirklich gerühmt wird. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Lebensbild von Baktzin kennt. Haben wir jemand hier? Nicht. Wir haben hier gerade die Trauerfeier auf dem Weizsäcker hinter uns. Da waren 1000 Leute etwa im Dom. Baktzin ist 1903 geboren. Er ist 1926 zum Glauben gekommen und er ist ein Erweckungsprediger in Indien gewesen. Er hat hunderte von Gemeinden gegründet. Er war ein Beter, muss ich sagen. Er hat manche Nacht durchgebetet und ist Jahrtausenden Menschen zum Segen geworden. Der Herr hat ihn 2000 heimgerufen. Bei Weizsäcker waren 1000 zur Beerdigung. Beim Baktzin, können Sie raten, 200.000 Menschen zur Beerdigung. Die Polizei hat gesagt, das haben wir noch nicht erlebt. Mit so wenig Polizisten, so eine Menschenmenge, dass das geordnet abläuft. Das war ein Siegeszug, die Beerdigung für Jesus. Mit großen Plakaten, mit Transparenten und mit Liedern, mit Gebeten wurde er dann auf dieser 3 Kilometer Strecke bis zu seinem Grab dann wurde wirklich gepredigt, evangelisiert. Man kann nur staunen, was Gott damals getan hat. Und insgesamt sind von seiner Beerdigung von seinem Tod bis zur Beerdigung etwa 600.000 Menschen an ihm vorübergegangen. Nicht, weil sie Baktzin nur geehrt haben, sondern weil sie Gott die Ehre geben wollten. Weil die meisten durch ihn zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen waren. In unserer Zeit. 2000 heimgerufen. Man erfährt wenig, aber ich kann Ihnen nur Mut machen, sich ein Lebensbild zu kaufen, zu lesen. Also mich hat das unwahrscheinlich angespornt. Ein ganz großes Geschenk. Und wenn ich an so manche alte Schwester denke, die ich ja in der Vergangenheit besucht habe, da war in manch einer Stube der Himmel offen, weil sie eine Beterin war. Das hat man abgespürt. Und das ist das Geheimnis und das Geschenk auch, des Sieges, wenn wir Sieg haben wollen, dass wir Beter sind. Dass wir mit Gott rechnen, mit ihm reden und alles von ihm erwarten. Ich muss Ihnen sagen, ich wäre nicht in die Ukraine gegangen, wenn ich das nicht wusste. Es ist sein Auftrag und der Herr geht mit mir. Und der Herr kann manches Wunder tun, nicht um uns zu verherrlichen, sondern um seinen Sieg zu proklamieren. Und das haben wir immer wieder erlebt, wenn wir unterwegs sind, wie viel Bewahrung wir erlebt haben und wie wir diese Nähe Gottes verspürt haben. Wenn ich an Mariupol denke, dann kann ich nur das sagen, es ist eigentlich ein großes Geschenk, dass trotz des Krieges die Sache wächst und nicht zurückgegangen ist. Wir hatten Post vom Diakonischen Werk bekommen und auch Besuch von der OSZE, dass wir nicht nach Mariupol fahren sollen, sondern wir sollen zu Hause bleiben. Das war natürlich für uns im letzten Jahr eine harte Zeit, dass wir zu Hause bleiben mussten, aber wir haben es dann nicht ganz durchgehalten, sind dann immer wieder mal aufgebrochen, auch nach Mariupol direkt gefahren, oder wir haben uns mit den Mitarbeitern in der Westukraine getroffen oder auch mal in Kiew oder in Saporosche, und wir sind sehr dankbar. Und wir haben vieles erlebt, wo wir einfach merken, der Herr hat viel vor. Dadurch, dass wir einige Male in den Nachrichten waren, wurde ein Geschäftsmann in Leipzig auf uns aufmerksam. Und da schrieb mir dann einen Brief, ich kann mit 50 Kindern aus Mariupol zu Ihnen nach Oberwiesenthal in seine Ferienheime kommen. Er will alles finanzieren. Er will auch die Kinder abholen lassen, also Bus wird bezahlt und auch zurückgebracht. Toll geschenkt, oder? Wir haben uns drüber gefreut und was habe ich gemacht? Ich habe mich gleich ans Telefon gehängt und habe den ukrainischen Botschafter in Berlin angerufen, den deutschen Botschafter in Kiew und habe ihm diese freudige Nachricht mitgeteilt. Und ich sage aber, das schaffen wir nur, die Kinder rüberzuholen, wenn sie uns dabei behilflich sind. Wir von uns aus schaffen das alleine nicht. Wir haben sehr drum gerungen. Haben auch zugesagt und der ukrainische Botschafter hat mir dann noch einen Namen genannt in Mariupol. Dann sind wir nach Mariupol gefahren und haben dann mit unseren Mitarbeitern gesprochen und auch die entsprechende Stelle aufgesucht, das nochmal schriftlich verfasst, alles abgegeben. Und am Montag drauf hatten sie dann eine Sitzung in der Stadt in Mariupol. Und sie haben sich dazu entschieden, den Kindern diese Pässe aufzutreiben. Das ist in der Kriegszeit ein ganz großes Wunder, wenn das passiert. Man muss natürlich auch wissen, woher die Kinder kommen. Alkoholikerfamilien, drogenabhängige Eltern und. Und dann war es so, dass wir, nachdem wir alles angeschoben haben, nach Oberwiesenthal gefahren sind. Naja, und ich muss natürlich sagen, meine Frau hatte ein bisschen Angst gekriegt, dort die Kinderfreizeit durchzuführen. Und dann sind wir anschließend zu dem Geschäftsmann nach Leipzig gefahren. Hätten Sie müssen mit dabei sein. War eine Situation, wo wir mit gemischten Gefühlen dahin gegangen sind. Und dann sagte ich ihm, dass ich, wenn ich zur Ausländerbehörde gehe und 30 Kinderpässe erhalten möchte, dann brauche ich einen Kontoauszug. Die müssen sehen, ob das Geld auch vorhanden ist, dass das dann wirklich finanziert werden kann. Also das hörte, ging die Jalousien runter. Und dann sagte ich noch einmal, ich sage, und ich brauche aber auch... Ich brauche natürlich auch die Zusage, dass ich den Bus bestellen kann. Ich habe zwei Angebote, einen von Russland, einen von der Ukraine und einen von Deutschland. 8.000 Euro. Viel Geld. Also ich von mir aus hätte das eigentlich nicht geplant. Aber da es Gott angeschoben hatte über solch einen Menschen, muss ich natürlich sagen, jetzt muss ich das Ding durchziehen. Und also das von dem Bus hier, dann fahren Sie mit dem Zug. Und war seine Antwort, seine Reaktion. Wir sind dann nach Hause gefahren, am nächsten Tag rief er mich wieder an und es war eine Luftblase. Das ist natürlich hart, wenn man es angeschoben hat, schon über den Botschafter und dann nicht schon was sagen soll. Wir kamen nach Hause und haben das ins Heran geklärt und ausgerechnet vom 18. November bis zum 14. Dezember war unser Erholungsheim frei. Die Mitarbeiter hatten Urlaub und wir konnten unser Erholungsheim dazu nutzen. Der Busfahrer wurde gefunden, zwei Busfahrer von Mario Bohl, die haben den Bus gleich mit ins Heran gelassen. Ich kann Ihnen sagen, es war eine Freude auch für uns. Als 30 Kinder aus Mario Bohl und 7 Mitarbeiter dann in Saran ankamen. War eine ganz große Freude. Das, was wir zwischendurch erlebt haben, hören wir dann auch von meiner Frau. Und ich staune über die Treue Gottes, was er fertiggebracht hat. Wir waren mehrmals auch in den Zeitungen in Mecklenburg. Und ich staune, wie Gott auch ungläubige Leute willig gemacht hat, uns zu helfen. Da haben ungläubige Leute uns Kuchen für die Kinder gebracht. Mitunter nicht nur ein Blech, sondern mehrere Bleche. Wir haben von einem Bäckermeister, jeden Morgen konnten wir 7 Uhr dort erscheinen und Brötchen, Brot und Kuchen abholen, kostenlos. Das sind Dinge, wo ich gestaunt habe. Wenn ich in Kragen gibt es einen Kulturverein und ich muss sagen, das sind nicht Christen. Und die haben uns eingeladen zu einer Weihnachtsfeier. Die haben eine Weihnachtsfeier vorbereitet, sodass wir mit unseren Kindern hinkamen. Dadurch wurde die Schule angespornt, eigentlich eine rote Schule. Und wir durften mit unseren Kindern vorfahren, haben die alles vorbereitet gehabt. Ich muss Ihnen sagen, wir standen die Tränen im Augen, als wir da ankamen. Die ganzen Kinder standen vor der Schule, Spalier. Unsere Kinder standen aus dem Bus raus, kamen raus. Und wir wussten erst im Moment gar nicht, was wir machen sollten. Wir konnten gar nicht weitergehen. Aber ich gab da grünes Licht, dann sind wir los, dann sind sie rübergegangen. Und als wir in die Schule reinkamen, war die ganze Aula, die Tische gedeckt für 30 Kinder. Mit allen möglichen. War für die Kinder aus der Ukraine eine ganz große Freude und ein Fest. Sie durften Lieder singen, auch zur Ehre des Herrn. Und dann hatten sie in Grauen der Zeitung geschrieben, dass es ihnen irgendwie sehr nahe gegangen ist, was sie gesungen haben. Wir haben uns riesig drüber gefreut. Und dann wurden immer 2 Kinder in die Schulklassen geholt. Von den gleichen Schulklassen, im gleichen Alter, wurden sie dann beschenkt. Sie hätten müssen die Kinder aus der Schule nach rauskommen sehen, zum Bus zu gehen. Mit großen Paketen und wie sie sich über diese Dinge gefreut haben. Ich muss sagen, nicht nur diese Geschenke waren das Entscheidende. Das Entscheidende war auch die geistige Situation in Saran, dass wir ihnen auch die Botschaft bringen konnten. Und es ist manch einer oder fast alle sind anders nach Hause gefahren, als wie sie gekommen sind. Und jetzt ist eine Kinderarbeit, eine Jugendarbeit dort am Wachsen, wo wir aus dem Staunen nicht rauskommen. Manch einer meinte, sie sind vielleicht in ein Loch gefallen oder fallen in ein Loch, wenn sie nach Hause kommen. Aber das ist nicht passiert. Wir haben reichlich an Mitarbeitern, die Kinder betreuen und ja, die mit ihnen beten, singen, essen, alles, was dazugehört. Erst einmal so weit, vielleicht können wir dann das Licht ausmachen und dass wir uns noch die Bilder anschauen.
Gut, wunderbar. Ich will nur kurz am Anfang noch sagen, wir haben draußen noch Berichte ausgelegt. Wenn Sie dann gehen, können Sie sich die dann draußen mitnehmen. So, ich komme zu euch. Funktioniert gerade nicht. Als wir dann die Nachricht erhielten, dass wir nicht nach Mariupol fahren sollen, war das schon ein Loslassen. Eine ganze neue Erfahrung, die wir dort gemacht haben. Unten lief die Arbeit und die Mitarbeiter mussten es alles übernehmen und wir standen in Deutschland und mussten loslassen und konnten nur noch für unsere Leute unten beten. Aber dann hat es der Herr geschenkt, dass wir doch unterwegs sein konnten und wir haben dort sehr viel Not gesehen. Die große Flüchtlingswelle war gerade unterwegs und es hat uns nicht losgelassen. Wir haben dann Freunde angerufen und stellvertretend für alle Freunde, die mitgesammelt haben und organisiert haben, habe ich dieses Ehepaar mitgebracht. Sie haben einfach spontan von sich aus reagiert und haben ganz wertvolle Dinge gesammelt, wie Decken, Bettwäsche, Handtücher, Schuhe und warme Kleidung. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir nicht allein waren dann hier im Land, sondern dass junge Leute mitgeholfen haben, zusammengefahren haben und nach Saran die Sachen gebracht haben. So sah dann unser Lager aus. Unsere Dolmetscherin ist eine ganze Woche gekommen und hat von früh bis spät mit mir zusammen die Decken bezogen und in Säcke verpackt, dass wir halt ganz schnell reagieren konnten, um den Flüchtlingen zu helfen. So ungefähr sehen die Autos aus, wenn wir dann losgefahren sind, gut verpackt. Vorne zur Tarnung vielleicht ein Teddy drinnen, damit nicht gleich der Zoll sieht, was man verpackt hat und wenig Platz für sich selbst. Und wir haben immer wieder gestaunt, wenn wir dann unten waren, was aus den Autos rauskam. Wenn man eingepackt hat, haben wir gedacht, ach, da fehlt doch noch so viel und hier, das könnte man noch und das steht und das ist stehen geblieben. Und dann hat man irgendwo Sorge gehabt. Aber wenn man unten war, hat man gestaunt, was in den Autos drin war. Vielleicht noch eine Bemerkung, dieser Mann mit der Kamera, das ist der Thomas Kaspar, der hat uns sehr viel begleitet in diesem Jahr, im letzten Jahr. Und er hat ja so vieles erlebt, wie der Herr gehandelt hat und er hat eines Tages dann gesagt, Gott ist mit euch. Und wir wünschten, dass er das auch für sich selber eines Tages sagen kann. Bitte beten Sie mit für ihn, dass auch er den Herrn als Eigentum annimmt. In Mariupol haben wir dann ein Flüchtlingslager besuchen können. Nicht nur einmal, aber nur um zu zeigen, wir haben Kinder getroffen, die vom Krieg so traumatisiert waren, dass man gar nicht an die Kinder rankam, an ihre Herzen. Und man kann nur hoffen und beten, dass der Herr mit ihnen wieder zurechtkommt und ihre Seele wieder heilt. Diese Mutter hat 8 Kinder, 2 haben sich noch dazugestellt. Die sind nur mit dem, was sie auf dem Leib hatten, geflohen, weil da das Bombardement losging. Und im Sommer geht es ja alles, aber dann, wenn es Herbst wird und Winter kommt, von daher waren wir sehr dankbar, dass wir immer wieder Dinge hinbringen konnten, dass sie sich aussuchen konnten, was wichtig war. Decken war eine ganz, ganz wertvolle Sache und die Bettwäsche. Ich habe dann gedacht beim Einpacken, ach, Spielzeug brauchst du eigentlich nicht mitnehmen. Lieber eine Decke mehr mitgenommen als Spielsachen. Aber dann hat doch das Herz gesprochen und wir waren so dankbar, dass wir auch Spielsachen dabei hatten, denn die Kinder konnten ja nichts mitnehmen. Sie mussten auch alles dort lassen, zu Hause und sind ohne Spielsachen gegangen, haben sich sehr gefreut drüber. Wir sind dann in Mariupol in unserem Kinderprojekt gewesen und sahen immer wieder die Tage, wo wir dort waren, dieses Ehepaar. Wir kannten dieses Ehepaar. Schon vor 4, 5 Jahren hatten wir sie kennengelernt. Sie haben eine gute Kinderarbeit geleistet. Er war Pastor in einer Gemeinde, die jetzt im Separatistengebiet liegt. Und wir kamen dann mit ihnen ins Gespräch und sie erzählten uns, dass die ganze Gemeinde gegangen ist, weil sie sich nicht mehr versammeln durften. Und er ist dann auch noch als letzter weggefahren nach Mariupol. Und dadurch, dass sie aber nirgends wussten, wie sie ihr Leben gestalten sollten, sind sie in unser Kinderprojekt gegangen, was von Montag bis Sonnabend geöffnet ist, und haben mitgeholfen. Ich fragte sie dann, wo schlaft ihr denn, wo seid ihr denn? Bei einer Familie sind wir untergekommen, die Familie nutzt ihr Zimmer, um dort zu schlafen und wir schlafen in der Küche. Habt ihr denn Matratzen? Nein, wir versuchen uns irgendwie so zu helfen. Wir durften ihnen dann Matratzen geben und so einige Dinge, die sehr wertvoll für sie waren, weil sie auch nichts hatten. Ein Bruder hat dann die Matratzen gefahren, das ist nicht ihr Auto. Und an demselben Tag, als wir das dann ausgegeben hatten, kam die Polizei auf uns zu und sagte, bitte verlassen Sie die Stadt. Die Front ist weiter rangerückt und Sie sind gefährdet. Und wir sind weggefahren und mussten die Sache einfach überlassen. Zu Hause angekommen wieder, haben wir gepackt und weitersortiert und 2 LKWs vorbereitet. Unsere Reha-Einrichtung hat uns tüchtig mitgeholfen. Die Männer waren ganz dabei. Sie sehen, wie liebevoll sie die Matratzen umspannen, dass sie ja sauber unten ankommen und dass sie gleich einsatzfähig sind. Es ist uns ein großes Geschenk, dass uns die Männer mitgeholfen haben, denn 2 LKWs laden ist für uns doch schon Knochenarbeit. In einen LKW gehen 1600 Bananenkartons hinein. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, die Bananenkartons müssen ja auch gesammelt werden. Und da ist eine liebe Schwester, die hat ganz viele Bananenkartons gesammelt, ist beim Edeka und geht mit dem Wagen raus. Und die Leute sehen aber nicht, dass die Bananenkartons leer sind. Und dann wird gefragt, was machen Sie denn mit den vielen Bananen? Und da hat sie dann drauf geantwortet, naja, wir haben einen Affe zu Hause. Eine ganz neue Erfahrung war uns dann auch, dass wir mit dem LKW zur gleichen Zeit, also am gleichen Tag unten ankamen und er wurde sofort an dem Tag entplombt. Sonst war es so, dass wir dann entplombten und dann mussten wir abladen, in ein Lager laden, es mussten die Papiere gemacht werden und danach, so nach 8 Wochen, Vierteljahr, durften wir verteilen. Aber in diesem Jahr war es so, dass wir ankamen und am Nachmittag war es entplombt und wir durften vom LKW aus verteilen. Das war ein so großes Geschenk. Sie sehen die Decken, die Steppdecken, es wurde alles in Säcke gepackt, sodass man einfach anfassen konnte und jedem weitergeben konnte. Das war eine ganz große Hilfe. Vielen Dank für alles, was da bei uns angekommen ist. Wir waren auch in Dneprozarchinsk kurz bevor es kalt wurde in einem Lager. Die Stricksachen waren eine ganz große Freude. Warme Socken, das war ja für den Winter wichtig. Der Mann hinter mir, er ist ein Christ und er hat dann einfach die Sache in die Hand genommen in dem Lager, um dass es alles organisiert zuging. Und wir hatten auch immer wieder in unserem Gepäck gute Schriften. Wir haben dann Kinderbibeln angeboten und er war sehr glücklich drüber, denn sie sind ja ohne Kinderbibeln geflüchtet. Die Eltern haben ihre Bibeln mitgenommen, aber an die Kinder wurde in diesem Punkt wenig gedacht und daher war er sehr glücklich, dass sie jetzt Kinderbibeln hatten. Dieses Bild kann uns zum Schmunzeln anregen in Friedenszeiten, muss ich Ihnen sagen. Aber jetzt in dieser Situation, die in der Ukraine läuft, es ist für mich ein Bild des Erschreckens immer wieder. Jeder versucht, das mitzunehmen, was er irgendwie erschleppen oder erfahren kann, um irgendwo eine neue Existenz aufzubauen. Und die Flüchtlingswelle ist noch lange nicht zu Ende. Wir waren in Tscherkassy, weil unser Hospiz nach Tscherkassy evakuiert wurde. Unsere Omas konnten es einfach nicht mehr ertragen, diese Kriegssituation, dieses ständige Angstleben, diese Einschläge, das Wackeln der Häuser. Und von daher sind sie in eine Reha-Einrichtung evakuiert worden. Und dort trafen wir auch wieder eine Familie aus Mariupol, 13 Kinder, 2 Enkelkinder. Und die schliefen auf Holzpaletten. Wir durften ihnen dann Matratzen bringen. Das sind alles nur Bilder, stellvertretend für die vielen, die wir besuchen durften. Sie lebten in einem nicht fertigen Haus ihres Onkels Sommerhauses, wie eine Datsche. Aber sie waren froh, dass sie ein Dach über den Kopf hatten. Dann waren wir, im Oktober war die Möglichkeit, dass wir wieder nach Mariupol reinfahren konnten. Es war gerade recht ruhig. Und wir trafen die beiden wieder. Mila und Aljoscha mit Alina. Sie waren wieder im Gavan und arbeiteten dort mit. Nun fragt man, wie geht's euch? Wie ist es überhaupt euch weitergegangen? Von was lebt ihr? Naja, Arbeit haben sie keine bekommen, da kaum die Menschen, die dort zu Hause sind, Arbeit bekommen zurzeit, geschweige denn als Flüchtling. Aber ihr braucht ja um Geld, um Nahrung zu kaufen. Naja, wir sind hierher gegangen, um hier zu helfen. Und hier gibt es ja zwei Mahlzeiten und wir haben im Kinderprojekt die zwei Mahlzeiten mitgenommen, so dass wir nicht hungern brauchten. Und wo schlaft ihr? Noch bei der Familie? Ja, wir schlafen noch bei der Familie. Aber ich merkte, dass Mila ziemlich nervlich auch angeschlagen war durch den wenigen Schlaf, durch die angespannte Situation. Und da fiel uns dann ein, jetzt brauchen wir ja eigentlich nicht mehr unsere Wohnung. Sie steht fast immer frei, weil wir nur wenig nach Mariupol rein dürfen. Wir haben dann ihnen angeboten, vormittags gegen 9, ihr könnt bei uns einziehen, wenn ihr wollt. Nachmittag gegen 5 kamen sie dann mit ihren zwei Taschen und sind dann in unsere Wohnung eingezogen. Und da merken wir, wie Gott schon eine Vorbereitung macht. Er ist ein sehr guter Kinderevangelist. Und sie hatte eine sehr gute Art, mit den Kindern Freizeitgestaltung zu machen. Und da merken wir die Vorbereitung schon für später, dass er im Kinderprojekt Verantwortung übernehmen konnte. Das sind unsere Kinder unten im Kinderprojekt. Es zählten bis zu der Zeit, bis Ende Oktober, ca. 147 Kinder, die uns besuchten, nicht alle regelmäßig, aber es war schon ein großer Kreis. Dann kam die Geschichte mit dem Geschäftsmann und dann waren die 30 Kinder, für die wir die Pässe bekommen haben, wo es dann möglich war, alle Elternteile zusammenzubringen und die Dokumente zusammenzubringen. Das war wirklich ein großes Stück Arbeit, bis dahin, dass die Kinder dann Inseran sein konnten. Sie kamen mit dem, was sie auf dem Leib hatten. Schuhe konnten wir oft nicht Schuhe nennen. Zwei Kinder habe ich gesehen, die hatten Wechselwäsche mit. Dadurch, dass unsere Mitarbeiter im Erholungsheim alle Urlaub hatten, war ja die Verantwortung auf uns gelegt, dass wir die Kinder versorgen mussten, früh und abend und zum Kaffee trinken. Mittag bekamen wir von der großen Küche. Aber wir hatten gar keine Zeit, uns darum zu kümmern, um jemanden anzusprechen, dass sie uns helfen kommen. Wir waren schon auf der Reise, da rief mich eine Freundin an und sagte, ich habe Urlaub und ich könnte auch noch jemand mitbringen, wenn du uns brauchst. Wir würden dir gern helfen. Und da habe ich die große Erfahrung wieder machen dürfen, wo der Herr wirklich für uns sorgt. Denn es steht in Jesaja, schon ehe sie rufen, will ich antworten. Und da haben wir das so ganz deutlich in dieser Zeit, wo die Kinder bei uns waren, so ganz deutlich gemerkt. Und die zwei Freundinnen haben dann wieder dafür gesorgt, wo die nach Hause fuhren, dass wieder neue Frauen da waren, neue Schwestern da waren, die geholfen haben. Wir haben dann nur Grund zum Staunen, wie der Herr selbst dafür gesorgt hat, dass die Kinder gut versorgt wurden. Stellvertretend für alle Einkleide, für alles, was da gesammelt wurde, zusammengetragen wurde und die Kinder eingekleidet wurden, habe ich dieses Bild mit. Es reichten einige Schuhe nicht, da war nichts da für die Jungs. Dann hatten wir aber einige Gutscheine bekommen von Deichmann, dass wir dort Schuhe kaufen konnten. Auch dafür hat der Herr gesorgt. Es kam ein lieber Bruder, der hat uns auch diese fachlichen Themen, Alkohol und Drogen, kindlich rübergebracht anhand der Bibel. Denn das ist ja ein Wissen, was sie auch brauchen, wenn sie damit ständig konfrontiert sind. Jeden Morgen hatten wir Bibelarbeit. Wir haben auch sehr viel gesungen. Und die Kinder haben ein biblisches Fundament an Wissen mitbekommen. Wir haben Ausflüge machen können, für sie was ganz Neues, eine sehr schöne Gegend, sehr schöne Vogelschwärme und Seen. Wir haben Picknick machen können. Es war eine gute Zeit, ein gutes Miteinander. Dieses Bild habe ich Ihnen mitgebracht. In der Mitte der junge Mann, das ist Jura. Jura ist einer unserer ersten Straßenjungs und er fühlte sich immer wieder wohl und er kam und blieb dran. Aber die letzte Entscheidung für Jesus hat er immer noch vorne weggeschoben. Die wollte er nicht machen. Und wir dachten, wir nehmen ihn mit nach Saran, weil er ein sportbegeisterter Mensch ist. Und er könnte in der Mittagspause dann mit den Großen einfach Freizeitgestaltung machen. Die Kleinen, man hat ja eine Spanne von 5 Jahren bis 16 Jahren gehabt. Die Kleinen machten Mittagspause und die Großen gingen dann mit ihnen auf den Bolzplatz. Und in dieser Zeit, in diesen 4 Wochen, hat der Herr an seinem Herzen gearbeitet. Und er hat eine klare Entscheidung für Jesus gefällt. Und wir freuen uns, was an Rückmeldung von Mariupol kommt, wie er für Jesus brennt. Es gaben uns auch Geschwister Geld in die Hand und sagten, macht mit den Kindern auch mal einen Ausflug. Das ist der Beweis dafür. Wir waren an der Ostsee, in Warnemünde, hier ist der Leuchtturm hinter uns. Die Kaminabende, die waren sehr prägend. Und immer wieder kam die Anfrage, wann ist der nächste Kaminabend? Sie fühlten sich dort geborgen und waren ganz Ohr, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählten, die schon länger mit Jesus gehen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Es gab Spieleabende, wo man was gewinnen konnte. Das war natürlich auch was Schönes, das haben sie sehr gern gemacht. Das hätten sie gern noch mehr gemacht. Eine liebe Schwester gab uns Geld und sagte, geht doch mal mit den Kindern auf den Weihnachtsmarkt. Wir hatten schon eine große Kiste mit Schnitten mitgenommen, die war aber bald verzehrt. So stellten wir uns dann doch an der Wurstelbude an. Aber das entscheidende oder der wichtigste Tag war der letzte Tag vor der Abreise. Es wurde die Bibelarbeit in der Kirche gehalten, ganz bewusst. Vorne auf dem Altar stand eine Kiste mit einem Schlitz drinne. Auf den Bänken lagen Zettel und Bleistifte. Und es wurde das Leiden und Sterben Jesu erklärt. Es wurde ihnen auch gesagt, dass man alles bei Jesus abladen kann, dass man aber das freiwillig tun muss. Und er nimmt uns alles ab, was uns belastet. Dass alle Sorgen, Nöte und Sünden, um das so ganz praktisch zu zeigen, können Sie auf den Zettel schreiben, wer das möchte, und kann nach vorne gehen und es in den Kasten werfen, um es Jesus zu bringen. Und dann fingen viele Kinder an zu schreiben und viele gingen nach vorne und steckten das in den Kasten rein. Am Abend hat dann Heinz die Sache nochmal aufgegriffen, hat den Kasten genommen und hat ihnen erklärt, so vergibt Jesus Schuld. Wenn er vergibt, dann ist es nicht mehr da. Hat dann den Kamin aufgemacht, hat die Kasten hineingesteckt und es verbrannte alles. Sie konnten zusehen, wie alles verbrannte. Und es war für sie richtig zu begreifen, Jesus vergibt Schuld, sie ist nicht mehr da, wenn ich sie ihr aufrichtig bringe. Und danach hat Heinz gesagt, wer beten möchte, kann jetzt beten. Und alle Kinder standen auf, alle geschlossen. Und ein Kind nach dem anderen betete. Es war eine ganz heilige Atmosphäre. Es war kein Geplapper. Es war ein ernstes Reden mit Gott. Und wir haben dann gemerkt, dass jedes Kind anders nach Hause gefahren ist, als wie es gekommen ist. Und wir sind von Herzen dankbar, dass sie das Leiden und Sterben begriffen haben, dass der Herr das für uns getan hat. Das war dann der letzte Tag. Dann standen wir mit dem ganzen Gebäck vor dem Bus und haben überlegt, hoffentlich geht's rein. Es kamen Schwestern aus der Gemeinde und haben uns geholfen bei den Taschen einpacken. Die Kinder schmeißen ja alles nur so rein, da hätten wir die doppelte Taschenmenge gebraucht. Aber sie haben alles liebevoll zusammengelegt und mitverpackt. Denn die vielen Geschenke, die sie hatten und all das, was sie in der Einkleide sich geholt hatten, das sollte ja alles mit. Und zum Erstaunen war es ist alles reingegangen. Wir sind auch gut durch die Grenzen gekommen und es ist alles durchgegangen. Kinder konnten alles mitnehmen. Das sind Bilder, die uns danach erreichten, dass sie sich zusammen jetzt treffen, einen Jugendkreis gebildet haben und sie sind nicht nur einmal in der Woche zusammen, sondern mehrmals. Sie sitzen über dem Wort Gottes und haben auch gemeinsam Freizeitgestaltung. Wir waren dann wieder unten, nachdem wir die Kinder runtergebracht hatten, sind wir zurück, haben wieder Dinge zusammengesammelt, um die Weihnachtsfeiern vorzubereiten. Und wir haben unsere Kinder alle wieder getroffen im Gottesdienst. In der Zwischenzeit hatte auch, Artyom. Der Artyom hinten, da ganz lange noch eine Entscheidung für Jesus gefällt. Wir haben sehr gestaunt, welche Nachwirkungen es noch hatte. Oder wenn ich an das Mädchen denke mit dem blauen Pullover, was uns so anlacht in der Mitte. Sie wollte von Gott überhaupt nichts wissen, als sie nach Sauern kam. In der Zwischenzeit merkt man, wie in ihrem Herzen sich was verändert. Sie war sehr schwierig am Anfang. Und jetzt erzählte mir der Vater, sie steht sonntags morgens um 5 auf, um ihre Arbeiten zu erledigen. Sie hat noch 6 Geschwister und dabei ein behindertes Geschwisterkind, um dass sie pünktlich zum Gottesdienst gehen kann. Das ist doch eine Veränderung. Der Herr kann schenken, dass sie tief gegründet wird in seinem Wort. Wir gucken einfach mal hinein. Auch das Bild der Besucher hat sich verändert. Manch ein Elternteil, manch ein Vater lässt sich jetzt zum Gottesdienst einladen. Wir freuen uns darüber. Als wir zum letzten Gottesdienst unten waren, wo wir unten waren, waren 150 Gottesdienstbesucher. Wenn man daran denkt, vor 8 Jahren war niemand, der den Gottesdienst besuchte, als wir anfingen. Der Herr hat Großes getan. Ja, wir sind dann wieder nach Hause und haben wieder zusammengesammelt, stellvertretend für alle, die uns damit geholfen haben, die Weihnachtsfeiern vorzubereiten, bringen wir hier mal den Rolf und die Maria. Oder vom Bäcker Rattatz, der Angestellte und unseren Conny, der dann mitgefahren ist. Wir danken herzlich für alle Gaben. So sieht es aus, wenn wir dann unsere Autos laden und wenn wir dann manchmal auch mit 3 Autos losfahren. Wir sind sehr dankbar, dass das möglich ist. Die großen Weiten der Ukraine und wir lieben die Ukraine und diese Menschen. Wenn sie dann unten ankommen und ein Auto ausladen, dann sieht es so aus. Man staunt, was in den Autos drin ist. Ein einziges Auto und 3 hat man. Am Ende wusste man fast nicht mehr, wo wir es hinlegen sollten. Aber es ist ja alles gleich wieder rausgegangen und ist verteilt worden. Diesen Mann habe ich mitgebracht. Der ist der Leiter der AIDS-Station. Er kennt alle 550 Kinder, die an AIDS erkrankt sind in Mariupol. Und er weiß ganz genau, welches Kind am sozial schwachsten dran ist in dem Jahr und da lädt 120 Kinder dann zur Weihnachtsfeier ein. Und jedes Mal, wenn wir hingekommen sind, das machen wir ja nun schon fast 11 Jahre, haben wir ihnen einen guten Saatkalender mitgenommen. Die letzten Jahre hat er dann immer gesagt, bitte bringt mir einen neuen Kalender mit und hat uns den zerlesenen Kalender gezeigt, dass er ihn gelesen hat. Und in diesem Jahr hat mein Mann dann gefragt, darf ich noch mit Ihnen beten? Und da hat er gesagt, aber natürlich, voller Freude. Da merken wir, wie der Herr im Verborgenen an ihm wirkt und wie er ihn erreicht hat. Wir gucken einfach mal stellvertretend für alle Weihnachtsfeiern rein. Es gibt immer die beste Botschaft der Welt und eine Mahlzeit für die AIDS-kranken Kinder ist es ganz wichtig. Wir sind auch dankbar, dass wir wieder Geschenke hatten, für jedes Kind einen Beutel. Für die Helfer sind wir sehr dankbar, die auch den Mut hatten, von Deutschland mitzukommen nach Mariupol in dieser Situation. Einfach mal gucken, wie die Kinder sich freuen. Eine hat die Kinderbibel in die Hand bekommen, hat sie aufgeschlagen und hat alles um sich rundherum vergessen. Sie war ganz dabei, als sie dann ihre Kinderbibel anschaute. Wenn wir Hausbesuche machen, passiert auch sowas immer wieder, dass man mal verschütt gegangen ist, dass man eingebuddelt ist im Schlamm. Wir wollten 4 Besuche machen, einer wurde dann am Ende, wir mussten erst wieder ausgeschaufelt werden. Stellvertretend für alle chronisch Kranken habe ich diesen Mann mitgebracht. Er hat 5 Kinder. Die chronisch Kranken haben es ganz schwer, weil ja die Lebenshaltungskosten so horrend gestiegen sind, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Medikamente, zum Beispiel Insulin oder für den Bluthochdruck, die ständig genommen werden müssen, wie sie das bewältigen sollen. Und wir sind sehr dankbar, wenn wir auch da immer wieder helfen können. Oder eine Großfamilie, 7 Kinder zu Hause. Der Älteste ist 17, der arbeitet hart, gibt alles ab, was er kann, was er dort verdient. Der Vater arbeitet schon ein halbes Jahr, immer wieder in der Hoffnung, na vielleicht gibt es im nächsten Monat Gehalt, hat schon ein halbes Jahr kein Gehalt bekommen. Dann ist natürlich die Freude groß, wenn man Dinge bringt, die nützlich für sie sind. Stellvertretend für alle Invaliden habe ich die Ira mitgebracht in der Mitte, sie ist querschnittsgelähmt. Wenn sie keine Familie hätte, wäre sie verloren, aber ihre Familie sorgt für sie, ihre Rente ist nicht erhöht worden. Und wir sind sehr dankbar auch für viele Pampers, die wir dann mitnehmen können, um diesen Invaliden auch zu helfen. Und über diese Dinge bekommen wir Zugang auch zu ihrem Herzen. Wenn ich an sie denke, wir sind eigentlich die ersten 2 Jahre immer nur Freund gewesen. Aber wir haben ihr immer Lieder gesungen, wenn wir dort waren. Und wenn man sie dann fragt, Ira, was möchtest du für ein Lied, hat sie in letzter Zeit dann immer gesagt, unter seinen Flügeln geborgen. Da merken wir, dass etwas an ihrem Herzen angekommen ist. Da kann schenken, dass sie eine klare Entscheidung für Jesus fällen. Bei den vielen Hausbesuchen, die unsere Mitarbeiter machen, erleben sie auch wieder solche Situationen. Ein Geschwisterkind, einer unserer Kinder, die in den Gawain kommen, hat einen Wasserkopf. Dann rufen sie an, wie können wir reagieren? Wir sind sehr dankbar, dass sich ein Spender gefunden hat, dass wir das Kind operieren konnten. Es ist jetzt wieder nach Hause gefahren. Es ist in Kiew operiert worden. Durch die Kriegssituation ist alles schwieriger. Die weiten Wege, diese schwierige Suche nach Ärzten, die das dann wirklich auch fachgerecht machen. Es wird nicht die einzige Operation sein, es wird weiter behandelt werden müssen. In jedem Dorf können Sie jetzt reinfahren in Mariupol. Überall haben Sie eine große Ideenvielfalt, um zu zeigen, dass Sie gern zur Ukraine gehören möchten. Hier haben Sie die Fahne ganz auf den letzten Baumspitze gesetzt. Wir haben auch einen Baum gesehen, der in den Farben der Ukraine angemalt wurde. Oder ein Haus oder Brückenpfeiler. Wo Sie hinkommen in den Dörfern, sehen Sie, Sie bekennen sich dazu, dass Sie eigentlich Ukraine sein möchten. Selbst Saboroshe, was noch im letzten Jahr sehr nach Russland tendierte, zeigt jetzt, dass sie nach der Ukraine gehören möchten. Dort gibt es noch einen Lenin, den haben sie noch nicht umgestürzt, aber da hat jemand eine Idee gehabt und hat ihnen ein ukrainisches besticktes Folklorehemd angezogen. Wenn wir unterwegs sind, verteilen wir immer wieder Schriften, weil wir ja den Auftrag haben, Menschen zu Jesus zu rufen. Und wir waren dort Tee trinken, haben den 2 Bediensteten eine Kleinigkeit gegeben an Süßen und eine Kinderbibel. Und wir sind schon beim Abfahren, wir steigen ein, kommt die Köchin hinterher gerannt und sagt, haben Sie auch für mich noch eine Kinderbibel? Ich hätte so gern eine. Ich wünschte mir in Deutschland auch diese Offenheit nach Gottes Wort. Diese Frau ist die Toilettenfrau. Hier muss man 3 Grieven bezahlen. Und die besuchen wir immer wieder und die besuchen wir gern, weil sie ganz offen ist für das Evangelium. Hier zeigt sie uns, wie sie sich freut über die Kinderbibel für ihre Enkelkinder. Und wenn wir dann dort Begegnungen haben mit anderen Menschen, denn das wird ja sehr, sehr rege genutzt, und Begegnungen gibt es dort immer wieder gute, dann hilft sie uns im Gespräch. Wir sind sehr dankbar, dass der Herr uns auch in diesem Jahr nicht nur vor Kriegsdingen bewahrt hat, dass wir immer wieder rauskamen, gesund aus dem Kriegsgebiet, sondern dass uns auch bewahrt hat vor Unfall und Schaden dabei. Unsere Omas, wir hatten ja ein Hospiz angefangen, die haben so eine gute Situation dann in Mariupol gehabt. Das war dann im letzten Jahr fertig und es wurde bezogen. Und sie sind dann evakuiert worden nach Tscherkassy in eine Reha-Einrichtung und lebten jetzt ganz einfach in einer Küche, wo es gleichzeitig Aufenthaltsraum war, zu dritt. In Mariupol hatten sie jeder ein ganz kleines Einzelzimmer. Hier mussten sie zu dritt auskommen. Das war schwer, das muss ich schon sagen, für alle. Die Tante Ala, 84 Jahre alt. Wir waren dann dort und wir haben dann die Mitarbeiter gebeten, dass sie oben doch die Männer hochziehen lassen in den nicht ausgebauten Boden. Wir halfen ein Stück, dass es isoliert werden konnte, dass unsere Omas dann in einen extra Raum ziehen konnten. Und es war dann auch möglich, die Männer haben oben ausgebaut, die Reha-Einrichtungen sind nach oben gezogen und unsere Omas hatten dann ein Zimmer zu dritt, brauchten aber nicht mehr in der Küche und im Aufenthaltsraum zu schlafen. Aber dann war Weihnachten, wir hatten sie besucht und dann kam das große Heimweh. Wir möchten wieder zurück nach Mariupol. Wir haben es dann auch gemacht, also unsere Mitarbeiter haben sie dann abgeholt, wieder nach Mariupol gebracht. Und ich denke, das war auch die richtige Zeit. Denn in der Zwischenzeit haben wir eine Oma wieder für ganz aufgenommen, wo es ganz wichtig war, dass sie ein Zuhause bekam. Und eine zweite Frau, die eigentlich nur eine Nacht bei uns schlafen sollte, sie wurde vom Gefängnis entlassen. Und unsere Mitarbeiter gehen ja auch ins Gefängnis. Und die Leitung hat gebeten, ob wir sie aufnehmen könnten für eine Nacht und dafür sorgen könnten, dass sie am nächsten Tag zurück nach Hause fahren könnte. Sie war schwer krebskrank und sie wurde aus dem Grund vorzeitig entlassen. Sie war so elend, sie hat bis zum Abend dann noch bei uns gelebt. Und unsere Mitarbeiter konnten ihr noch die gute Botschaft sagen, ob sie es angenommen hat, kann keiner wissen. Sie war schon ganz weit fertig und abends hat sie dann die Augen zugemacht. Deshalb merken wir, dass es so wichtig war, dass unsere Omas zurückgegangen sind nach Mariupol. Das sind unsere fleißigen Helfer, die in der Praxis helfen. Wir haben ja Obdachlosenarbeit, Psychiatrie, 2x in der Woche auf 4 Stationen, Kinderstunden, Jugendstunden, Blaukreuzstunden, das Hospiz muss rundum versorgt werden. Die Kinder im Gawan bekommen 2 Mahlzeiten. Da wird auch viel Wäsche für die Kinder gewaschen. Wir haben die 2 Gottesdienste und überall, bei jedem Einsatz, bei den Einkleidesachen, bei den Hausbesuchen, bei den Missionseinsätzen, es werden keine Einsatzsätze gemacht, wo es danach eine Mahlzeit gibt. Und es muss vorbereitet werden und es muss wieder in Ordnung gebracht werden. Wir sind dankbar für Ihre Hände. Das sind die Mitarbeiter, die mit und an den Menschen arbeiten, die die gute Botschaft weitersagen. Wir sind sehr dankbar für Sie, für alle, dass Sie die Arbeit in die Hand genommen haben, dass Sie Verantwortung übernommen haben, dass die Arbeit weiterläuft. Das ist ein Bild am Rand. Die Menschen dort leben sehr gefährlich. Sie haben keinen festen Untergrund. Es ist schon zum Teil aufgetaut, also auf einer dünnen Schicht stehen sie und angeln, um zu überleben. Und als ich dann so dort stand und das sah, fiel mir ein, bin ich von Herzen dankbar, dass ich ein Lebensfundament haben darf. Ein Lebensfundament, was trägt, nämlich Jesus Christus, weil er meine Schuld vergeben hat und ich habe dadurch Zugang zum Vater. Und jetzt brauche ich nicht zu angeln, um zu überleben, sondern ich darf angeln gehen, um Menschen einzuladen zu einem neuen Leben mit Gott. Wir haben Ihnen noch jemand mitgebracht. Das ist die Lena. Die Lena ist eine Mitarbeiterin aus der Praxis. Sie ist die Stille im Hintergrund, aber eine stabile Komponente. Und daneben haben wir die Sascha. Das ist die Dolmetscherin. Ohne ihr geht's überhaupt nicht. Und wenn Sie noch Zeit haben, würde ich gern die Lena noch bitten, dass sie uns ein Zeugnis sagt.
Ich begrüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich die Ehre gehabt habe, bei euch hier auch im Abend mal teilnehmen zu dürfen. Ich komme aus der Ostukraine, aus der Stadt Mariupol. Wir haben jetzt dort Krieg und es ist sehr schwer, eine Erlaubnis zu bekommen, aus der Stadt herauszufahren. Und am Anfang, als ich diesen Visa-Antrag gestellt habe, habe ich eine Ablehnung bekommen, aber dank Heinz und Martinas Bemühung wurde er mir dann doch gestattet und ich habe ein Visa bekommen. Und auch wieder dank Heinz und Martina habe ich sogar eine Verlängerung bekommen, also darf ich jetzt noch einen Monat in Deutschland bleiben. Ja, also ich bin sehr dankbar dafür und dass ich auch so einen kleinen Urlaub haben darf. Ich bin jetzt schon fast einen Monat hier in Deutschland. Und ich möchte euch sagen, dass ihr in einem wunderschönen Land lebt. Der Staat sorgt sich um euch.
Ich
war jetzt schon an einigen Orten, es hat mir sehr gefallen. Ich war an der Ostsee. Gesehen, wie sauber es dort ist und dort auch am Strand Pensionen. Wir haben in Mariupol auch ein Meer, aber es ist natürlich kein Vergleich mit der Ostsee. Wir haben dort zwei Stahlwerke, die sind direkt am Meer aufgestellt und alle ihre Abfälle kippen sie natürlich ins Meer. Und ihr habt auch wunderschöne Wälder und Seen. Und ich habe sogar gesehen, also da schwimmen Enten und Schwäne. Und ihr seid ja hier geboren und aufgewachsen, vielleicht bemerkt ihr das gar nicht mehr so um euch herum. Ich war jetzt auch in Dresden. Und habe mir die Stadt angesehen, eine wunderschöne alte Stadt. Und ja, ich freue mich, dass ihr das so bewahren könnt, auch diese Geschichte und so öffentlich zugänglich machen könnt. Bei uns in Mariupol ist Krieg. Und ich danke Heinz und Martina, dass die Arbeit dort fortgesetzt wird und dass die Versammlungen da sind, dass die Dienste laufen. Und dass bis jetzt noch kein Dienst, keine Versammlung abgesagt werden musste. Deutschland hilft der Ukraine sehr.
И когда приходит какой-то гуманитарный груз, наши прихожане говорят, это Хайнц и Мартина. И все, что связано с Германией для них, это Хайнц и Мартина.
Und wenn dann so eine humanitäre Hilfe aus Deutschland kommt, dann denken alle Leute bei uns in der Stadt oder die, die zur Versammlung kommen, das hat wieder Хайнц и Мартина losgeschickt, weil sie das anders nicht kennen.
Война – это всегда очень как бы, ужас, страх, это слезы.
Also Krieg ist immer schlimm, es gibt Tränen, es gibt Leid.
Нельзя без сожаления смотреть на молодых, здоровых парней, которые становятся инвалидами.
Also es ist schwer mit anzusehen, wenn dann junge Leute im Krieg verletzt werden und für ihr Leben lang Invaliden bleiben.
Когда слезы вдов и матерей, которые потеряли своих мужей и детей.
Oder die Tränen der, der Mütter, die ihre Kinder verloren haben, oder der Frauen, die ihre Männer verloren haben. Oder die ihr Haus durch so einen Beschuss verloren haben und nicht mehr wissen, wo sie jetzt leben sollen. Oder auch so ein kleines Kind, was versucht, die tote Mutter wieder zu beleben.
Oder die женщина, которая сидит в луже крови, пытается представить свою оторванную руку.
Oder nach so einem Beschuss, wenn eine Frau da sitzt und ihren abgefetzten Arm wieder versucht, an Ort und Stelle zu bringen. Das sind alles Folgen von Krieg. Vielen Dank für eure Gebete, für eure Unterstützung. Wir brauchen diese Gebete sehr.
Und
bitte euch auch, dass ihr weiterhin betet für uns. Ich will noch ein bisschen von mir erzählen.
Богом я 13 лет.
Bin jetzt mit dem Herrn schon 13 Jahre.
И у каждого из нас была своя дорога к Богу. Кого-то привели родители, кто-то с детства, кого-то друзья, кто-то сам шел.
Jeder hat ja seinen Weg, wie er zum Herrn gefunden hat. Der eine vielleicht in der Kindheit über seine Eltern, der andere durch Freunde oder Bekannte, dass er von Gott gehört hat.
Когда у нас все хорошо, мы редко вспоминаем о Боге.
Und es, wie das immer so ist, wenn es uns gut geht, denken wir weniger an Gott.
Когда у нас мы здоровы, у нас достаток, все благополучно в семье, нам Бог как бы.
Wir sind gesund, wir haben zum Leben, wir haben Arbeit, wir haben Gesundheit und ja, dann denken wir nicht an Gott.
Но когда случаются какие-то трудности, мы взываем к Богу.
Aber wenn wir dann Schwierigkeiten haben, dann rufen wir zum Herrn.
Когда у меня тоже был достаток, когда было все хорошо, я раз в год ходила в церковь.
Als es mir gut ging früher, als ich alles in meinem Leben hatte und bin ich einmal im Jahr in die Kirche gegangen. Und ja, selbst wenn ich dann Schwierigkeiten hatte, habe ich zum Herrn gerufen, er hat mir geholfen, er hat meine Gebete gehört und so war das für mich normal.
Ну, случилось то, что случилось, и я сейчас, в данное время, я благодарна, что именно все так произошло.
Und dann kam das so, wie es gekommen ist, und wenn ich jetzt zurückschaue, dann sage ich auch, dass es gut war, dass es so gekommen ist.
Я не держу зла, и нет никакой обиды на того человека, который меня всего лишил.
Und ich habe ich verurteile den Menschen nicht, und ich hasse diesen Menschen nicht, der mich dorthin gebracht hat, wo ich dann hingekommen bin.
Получилось так, что я попала в тюрьму.
Es kam so, dass ich ins Gefängnis kam.
Именно оттуда начались все мои изменения.
Aber da war dann auch der Ort, wo mein Leben sich verändert hat.
Там я познакомилась с верующей женщиной.
Dort habe ich eine gläubige Frau kennengelernt.
И она меня приглашала на служение.
Und sie hat mich auch in die Versammlung eingeladen.
Я ходила, хотя мне не очень нравилось это, потому что я ничего не понимала.
Am Anfang hat mir das nicht sehr gefallen, weil ich auch nichts verstanden habe, was dort gesprochen wurde.
Но со временем мне стало нравиться, и я уже начала ждать приезда верующих.
Aber so mit der Zeit fand ich das immer interessanter, und dann habe ich wirklich auch gewartet, dass, also in der Zeit war das so, dass gläubige Christen, die sind dann immer ins Gefängnis gekommen und haben dann Versammlung gehalten, dass ich diese Ankunft auch erwartet habe.
Там же я и покаялась.
Und dort habe ich dann auch Buße getan.
И там же я впервые познакомилась с Синим Крестом.
Und dort habe ich dann auch das erste Mal vom Blauen Kreuz gehört.
Они привозили туда гуманитарную помощь.
Sie haben dort ins Gefängnis humanitäre Hilfe gebracht.
Я уже не помню, как ко мне попала книжечка до дна.
Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie mir in die Hände gekommen ist, dieses Buch bis zum letzten Tropfen. Und da ist ja die Geschichte von Heinz und Martina auch beschrieben, ihre Arbeit. Und da habe ich dann das erste Mal erfahren, da gibt es ein Heinz und Martina. Und die Zeit war rum und ich sollte freigelassen werden und es mussten noch Dokumente unterschrieben werden. Und da habe ich dann gesehen, dass all mein Hab und Gut konfisziert worden war und meine Dokumente verschwunden waren. Und selbst das Geld, was ich im Gefängnis erarbeitet habe, wir mussten dort arbeiten, wurde nicht ausgezahlt. Und ich wurde freigelassen und ich hatte kein Geld, keine Dokumente und auch keine Wohnung mehr. Und auf die Freundin, auf die ich gehofft hatte, dass sie mir helfen würde, die war eben in der Zwischenzeit auch gestorben. Und so hatte ich keine große Wahl. Also ich konnte ins Obdachlosenheim gehen, um da zu übernachten, oder ich gehe zu Gott. Und ich bin in die Gemeinde gegangen. Dort wurde ich dann weitergeleitet ins Reha-Zentrum. Bei uns in der Ukraine sind die Reha-Zentren sehr arm. Und es kommt dann auch vor, dass kein Geld da ist, um Lebensmittel zu kaufen. Und auch da habe ich dann wieder Heinz und Martina getroffen. Und auch da haben sie Kleidung gebracht, Bettwäsche, Lebensmittel, alle notwendigen Sachen. Dann habe ich angefangen, wieder meine Dokumente neu zu beantragen. Dann hatte ich auch wieder meinen Pass und dann habe ich angefangen, ich muss Arbeit suchen. Und da hat dann der Herr wieder Heinz und Martina mir auf den Weg gestellt. Und sie haben mir vorgeschlagen, doch bei ihnen im Blauen Kreuz zu arbeiten. Und seitdem, schon 9 Jahre, bin ich jetzt bei ihnen. Und ja, Gott sei Dank. Und sie haben das geteilt mit mir, was sie selber hatten. Sie haben mir die Hälfte ihres Hauses gegeben, dass ich darin leben darf. Und ihr habt ja gehört, jetzt haben sie auch noch die andere Hälfte, dem Mila und der Loscha, gegeben. Ja, und ich danke dem Herrn, dass es mir jetzt gut geht. Ja, wir leben ja in verschiedenen Ländern. Und wir sprechen verschiedene Sprachen. Aber ich denke, der Herr liebt mein Volk genauso, wie er euch liebt. Möge Gott euch segnen, eure Familien, eure Angehörigen.
Vielleicht noch ein Wort dazu, das nennt sie nie. Sie hatte Wohnung. Und die Wohnung wollte gern ein Oberster aus der Stadt haben, hat ihr das angeboten, verkauf mir die Wohnung, aber sie sagt, wo soll ich dann hin, ich kann die nicht verkaufen. Da hat er sich was einfallen lassen, einen Freund von ihrem verstorbenen Mann hat er ein Päckchen gegeben und der sollte es ihr bringen und sie sollte das an einen anderen weitergeben, den sie kannte. Und da sie aber keine Zeit gleich hatte, hat sie gesagt, leg's mal in den Schuhregal, das mache ich nächste Woche. Und in der Zwischenzeit hatte er das so organisiert, dass die Polizei kam und sagt, sie handelt mit Drogen. Und genau in dem Bäckchen waren 38 Gramm Heroin. Und da hat sie dafür 6 Jahre bekommen. Nachdem sie 3 Jahre gesessen hatte, kam sie ohne Gerichtsverhandlung frei, sodass sie dann wusste, sie war wirklich unschuldig im Gefängnis. Aber sie haben es gehört, nie einmal, wenn man sie darauf anspricht, kommt eine bittere Wurzel, sondern sie sagt, wenn es nicht passiert wäre, hätte ich doch nie nach dem Herrn gefragt. Und was Besseres konnte mir nicht passieren, dass ich den Herrn finden konnte. Wir haben Ihnen noch ein Lied mitgebracht. Das Lied sagt aus, Christus, Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und er baut sein Reich. Und das durften wir auch im letzten Jahr wieder so ganz deutlich sehen. Er hat uns zurückgenommen Die Mitarbeiter tun ihre Arbeit selbst unten. Er hat uns in den Hintergrund gestellt. Wir dürfen jetzt Hinterlandarbeit machen, dass unsere Leute ihren Lohn bekommen, dass sie die Arbeitsgelder bekommen, dass sie Nachschub haben von dem, was sie brauchen. Und der Herr baut sein Reich. Wir staunen, wie die Kinderarbeit im Moment ganz sehr explodiert ist und sie in viele Gruppen aufteilen mussten und dass der Herr uns auch den Aljoscha geschickt hat, jetzt als Mitarbeiter, der so gute Kinderbibelarbeiten hält.
Jesus Christus Voskres! Halleluja, Halleluja! Бог воистину воскрес! Halleluja, Halleluja! Благодать с небес пришла! Мира носит свет.